Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasliefermengen nach Deutschland erneut reduziert. Und damit fließen ab heute nur noch knapp 40% durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, der Hauptversorgungsleitung mit russischem Gas. Nach dieser zweiten Reduzierung in nur einer Woche hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute noch einmal eindringlich zum Energiesparen aufgerufen. Und diese Forderung wird von Seiten der Wissenschaft unterstützt, unter anderem von Professor Felix Kreuzig, der koordinierende Leitautor des Weltklimarates und Gruppenleiter am Berliner Klimaforschungsinstitut MCC, hat im Angesicht der Energiekrise zu entschlossenem Handeln aufgerufen und meint, dass die EU binnen eines Jahres 20% des russischen Gas und 60% der russischen Öllieferungen ersetzen und nebenbei auch noch Treibhausgase sparen könnte. Ich wollte von ihm wissen, wie das gelingen soll und in welchen Sektoren er die größten Einsparpotenziale sieht.
Ja, es kommt darauf an, in welchem Sektor. Wir reden über Gebäudesektor, Transportsektor und Nahrungsmittel. Und gerade im Transportsektor gibt es viele Maßnahmen, die gegriffen werden können. Zum Beispiel autofreie Sonntage. Das ist natürlich dann gegebenenfalls auch Möglichkeit der Kommunen. Dann geht es darum, dass wir die Covid-19 erlernten Homeoffice-Möglichkeiten wieder reaktivieren, weil das spart natürlich auch CO2-Emissionen in den Pendelverkehr ein. Oder auch das Tempolimit, was tatsächlich für ziemlich große Möglichkeiten eigentlich des Einsparpotenzials bietet.
Wenn wir uns die einzelnen Sektoren hintereinander anschauen, Verkehr, Gebäude und Nahrungsmittelproduktion, welche Potenziale stecken alleine im Verkehrssektor?
Also im Verkehrssektor stecken ungefähr 400 Millionen Tonnen im Jahr. Das sind also 5% der globalen Emissionen im Transportbereich.
CO2.
Genau. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die eigentlich alle in der gleichen Größenordnung sind. Dazu gehören das Homeoffice, dann die Tempolimits, dann inneren Städten sonntags autofrei zu lassen und schließlich auch Kurzstreckenflüge durch Telekonferenz oder Zugverbindungen zu ersetzen. Eine zusätzliche Maßnahme ist, dass Fahrradwege sicherer gemacht werden durch auch Pop-up-Infrastrukturen. Das kann auch noch einen kleineren Teil dazu an Emissionseinsparungen und natürlich auch an Energie- und fossilen Treibstoffeinsparungen bringen.
Können Sie eine ungefähre Größenordnung benennen, wie viel fossile Brennstoffe wir einsparen könnten?
Das sind im Ölbereich und das bezieht sich ja dann auf die russischen Exporte, 50% ungefähr. Also das sind 11 Millionen Terajoule, also ziemlich viel Energie. Aber das sind 50% der russischen Exporte nach Europa, die dadurch eingespart werden können.
Verkehr ist der eine Sektor, Gebäude das andere. Spart man beim Gebäudesektor vor allem beim Heizen?
Beim Heizen gibt es die größten Möglichkeiten, auch direkt einzusparen. Hier kann tatsächlich als soziale Norm dienen und für möglicherweise auch als Regulierung die Höchsttemperatur festzusetzen. Und ein anderer relevanter Teil im Gebäudebereich ist die intelligente Feedback-Regulierung. Also wir wissen, dass wenn wir eigentlich Informationen darüber haben, wie viel Energie wir gerade verbrauchen, dass wir dann auch viel besser einsparen. Und ein Hauptbeispiel sind Duschköpfe. Warm duschen ist tatsächlich für 20% des Energieverbrauchs im Haushalt verantwortlich. Und wenn wir direktes Feedback zum Beispiel durch intelligente Duschköpfe haben, dann bewirkt es tatsächlich, dass die Energie beim Duschen auch eingespart wird.
Sie meinen mit intelligenten Duschköpfen welche, die mir irgendwie so ein Smiley signalisieren, wenn ich nicht zu lange dusche? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Genau, also zum Beispiel die ein Signal haben, wie viel gerade verbraucht wird, wie viele Minuten oder wie viel Energie und dann auch vielleicht eine Bewertung, also zum Beispiel durch noch ein Ampelsignal oder andere Maßnahmen.
Den Energiebedarf senken, sagen Sie, geht ja nicht nur bei der Einstellung des Thermostates, sondern vor allem auch auf dem Acker. Was lässt sich dort einsparen?
Also hier ist der große Kontext auch wichtig. Wir schlittern ja in eine globale Nahrungsmittelkrise wegen der verringerten Exporte der Ukraine und der Erpressung Putins, dass eben diese Getreidevorräte nicht geliefert werden. Und das Wichtige ist, dass 2/3 der Landwirtschaft in Europa für Tierfutter gemacht wird. Das heißt, das sind eigentlich Nahrungsmittel, die eben auch für Menschen verwendet werden könnten zum Teil. Und hier würde einfach eine angebotsorientierte Politik, also die Umorientierung dieser landwirtschaftlichen Fläche für Nahrungsmittelproduktion, direkt dafür sorgen, dass einerseits die globale Nahrungsmittelkrise zumindest deutlich abgemildert wird und zum anderen halt, dass dadurch auch Tierfutter und dadurch auch die Tierproduktion eingeschränkt wird, was tatsächlich eben auch Emissionseinsparungen zur Folge hat.
Wie viel Tierfutter wird denn angebaut?
Also in Europa sind es 2/3 der landwirtschaftlichen Fläche. Das ist also sehr viel. Eine wichtige Metrik ist, dass eben 12% der Kalorien in dem Tierfutter am Ende nur Kalorien sind, die auch in menschlichen Nahrungsmitteln in der Fleischproduktion mit dabei sind. Das heißt, eine relativ ineffiziente Übersetzung auf der Kalorienbasis. Und gerade in Zeiten der globalen Ernährungskrise sollten wir da ein bisschen mehr Fleisch sparen und tatsächlich dann auch die Emissionen reduzieren.
Sie haben ja gesagt, dass man innerhalb eines Jahres die globale Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle reduzieren kann um 20-60%. Wenn ich mir jetzt alleine den Anbau auf dem Acker anschaue, innerhalb eines Jahres kann man da gar nicht so viel rumreißen, weil die Saat, die ist jetzt aufgegangen und die steht jetzt schon relativ hoch auf dem Acker. Wie kommen Sie zu der Annahme, dass innerhalb eines Jahres so ambitionierte Einsparziele zu erreichen sind?
Naja, es gibt ja mehr als einen Anbauzyklus und fürs nächste Jahr kann man jetzt schon planen. Und das andere ist, dass zum Teil natürlich auch Tierfutter gleichzeitig auch Nahrungsmittel sind. Das heißt, eine direkte Umwidmung ist möglich, gerade beim Schweinefutter.
Sie meinen also mehr Maisbrot essen als Weizenbrot?
Genau. Mhm.
Sie haben einen 10-Punkte-Katalog entworfen zum schnellen Handeln. Was wären denn die Punkte, die Sie jetzt gerade in der aktuellen Situation sagen würden, so, wenn wir da jetzt sofort rangehen, dann haben wir auch relativ schnell ein Ergebnis.
Tempolimit ist das Einfachste. Einfachste Regulierung braucht keine weiteren anderen Maßnahmen. Kommunen ermöglichen, autofreie Sonntage anzuordnen, ist eine andere Möglichkeit. Dann die Regulierung für den Winter, also den Winter vorbereiten in Bezug auf Heizverhalten, auch gerade der reicheren Haushalte. Und schließlich die Smart Meter, also die direkten Feedback-Möglichkeiten des Energieverbrauchs in Gebäuden, das auch derzeit stattfindet, gerade in Deutschland, diesen Prozess der Umwidmung und der Installation dieser Feedback-Maßnahmen, das zu beschleunigen.
Wie würden Sie das gerne politisch flankiert sehen?
Also eine wichtige Maßnahme, gerade im Klimaschutz, ist natürlich CO2-Bepreisung, also genau das Gegenteil vom Tankstellenrabatt, weil das automatisch bewirkt, dass gerade Treibstoffe eingespart werden können und das ist natürlich insgesamt das wichtigste Instrument. Und das geht gerade in Zeiten der hohen Energiepreise natürlich nur durch sozialen Ausgleich. Also der ist extrem wichtig. Wir brauchen eigentlich so eine Art Klimageld, dass also die Einnahmen der CO2-Bepreisung direkt umverteilt werden, und zwar in alle Haushalte. Dann würden trotzdem die ärmeren Haushalte angemessen profitieren, weil sie mehr rauskriegen aus dem Klimageld, als sie ausgeben durch ihre Energieverbrauch.
Nun gibt es ja unter anderem dieses 9-Euro-Ticket, was viel mehr Menschen aus ihren Pkw rausholen soll in den öffentlichen Nahverkehr. Und man merkt bei der Infrastruktur der Deutschen Bahn, dass es doch recht schnell an die Grenzen geht. Glauben Sie tatsächlich, dass ein Teil der sozialen und strukturellen Lebensstiländerungen vielleicht auch nicht nur am guten Willen und am Versuch scheitern, sondern einfach an dem Material, das wir zur Verfügung haben?
Das stimmt auf jeden Fall. Also ein Hauptergebnis unseres Weltklimaratberichtes ist, dass diese Einsparmöglichkeiten, die sind viel größer, die sind mehr als 50% der globalen Treibhausgasemissionen, die können aber nur bis 2050 realisiert werden und das bedarf eben dieser strukturellen Veränderung. Also in Deutschland vielleicht ein besseres Schienennetz, also ein wieder verbessertes Schienennetz, aber auch Maßnahmen zum Beispiel beim Fahrradverkehr wissen wir, dass 70% aller Menschen gerne Fahrrad fahren möchten und das von Entfernungen auch können, weil die Entfernungen meist eben weniger als 10 Kilometer sind, dass aber das nicht gemacht wird, weil man sich nicht sicher fühlt. Also eine sichere Straßennetze für Fahrradfahrer sind eine enorm wichtige Maßnahme, die tatsächlich auf relativ kurzfristiger Zeitskala auch implementiert werden können.
Wie wir unabhängiger von russischen Energieimporten werden könnten, das erklärte Professor Felix Kreuzig von der TU Berlin.